haben wir schon wieder zum Essen. Noch nicht so praktisch, aber schon mal theoretisch. Ist ja hoffentlich ein schöner Gedanke. Zum Fasten wollte ich noch sagen, bei den Gesprächen, die ich jetzt schon hatte. Das kann leicht sein, dass mehr hochkommt. Dass Dinge in Gang kommen, die bisher auch nach mehrmaligem Fasten nicht in Gang kamen. Weil es doch tatsächlich eigentlich mehrere Kuren sind, die wir hier machen. Das mit dem Wasser, was wir auch langsam, ich habe es mal gesagt, gesteigert haben. Dieses Basenwasser ist auch schon eine Kur, eine Umstellungskur. Das Fasten ist das ja in der Tiefe sowieso. Aber auch diese Smoothies zum Beispiel jeden Tag, auch das ist etwas, was ja an sich schon alleine eine Kur ist. Und dadurch kommt natürlich dann einfach mehr in Gang und kommen auch manchmal Dinge hoch, die natürlich weniger erfreulich sind. Aber es hat einen inneren Sinn, dass sie hochkommen. Wenn wir jetzt zum Aufbau kommen, vielleicht schauen wir erstmal das an, was wir so lassen könnten. Das wäre das viele Trinken. Also natürlich müssen sie nicht so trinken, dass sie nachts dreimal aufstehen müssen und die Herren in der zweiten Lebenshälfte, die können das ja selbst so dosieren, dass man das dann am Vormittag mehr schwerpunktmäßig macht und nicht unbedingt bis abends trinkt, weil man dann natürlich der Nacht aufstehen muss. Dazu ist grundsätzlich zu sagen, natürlich ist es überhaupt nicht, dass man dann öfter aufstehen muss in der Nacht. Das hat mit der Situation der Prostata zu tun. Es wäre auf jeden Fall gut, weiter in dem Ausmaß zu trinken, von gut 2 Liter am Tag. Ja, wer jetzt hier 4 oder 5 Liter getrunken hat, dann, das muss er ja nicht tun. Dann hat er diese basische Wasserkur natürlich auch immens intensiviert, wenn das mit dem Wasser oben passiert ist. Das Wasser wäre eine ganz, ganz wesentliche Basis für unser Leben. Das durchschauen immer noch ganz viele Menschen nicht, aber es wird besser, das Bewusstsein fürs Wasser. Ich denke, vor 30 Jahren war das noch gar kein Thema. Ganz viele Leute haben viel zu wenig getrunken, man hat so ein Schlückchen getrunken, Mineralwasser, das galt als gutes Wasser. Inzwischen hat sich doch da Gott sei Dank viel geändert. Gut 2 Liter und es sollte einfach von einer guten Qualität sein. Jeder hat das Recht, von seinem Wasserwerk zu erfahren, was für ein Härtegrad das Wasser hat. Man sollte aus meiner Sicht kein hartes Wasser zu sich nehmen. Auch das ist eine Möglichkeit, da muss man erstmal den Kalk rausholen. Das kann man einfach mit Magnetsystem machen. Also auch wieder ein Gerät. Und man könnte mal schauen, welchen Säurebasengrad das hat. Es gibt ja, wir haben hier von Haus aus schon ein bisschen ins Basische tendierendes Wasser. Aber es gibt natürlich auch richtig zum Sauren tendierende Wasser. Dann würde ich da auch etwas dagegen tun. Das ist mit Abstand unser wichtigstes Lebensmittel. In dem Maße, wie es jetzt knapper wird, und das passiert ja auf der Welt schon ganz massiv, in dem Maße wird es auch ins Bewusstsein kommen. Das kann man sicher voraussagen. Es gibt ja schon so schreckliche Voraussagen, die nächsten Kriege werden um Wasser geführt werden, statt um Öl. Hoffe ich nicht. Aber es ist ein knappes Gut geworden. Also es wird inzwischen in riesigem Ausmaß Wasser verkauft und mit Tankschiffen bewegt und. Unser Ergebnis ist relativ häufig dann natürlich kein besonders gutes Wasser. Ein salziges Wasser, das schmeckt man ja. Was man keinesfalls machen darf, ist diese industriellen Entkalkungsanlagen. Dieses Wasser darf man nicht trinken. Das ist wirklich völlig daneben. Das ist dann Salz, also viel zu viel Salz in dem Wasser. Ja, wegen der Maschinen das machen. Also gutes Wasser wäre natürlich wundervoll. Ist immer fließendes Wasser, kommt nicht aus Flaschen, das ist abgestandenes Wasser. Egal, was wir da reinfüllen, es bleibt immer abgestandenes Wasser. Das Beste wäre, man hätte gutes Leitungswasser und bringt das auf einen guten Stand. Und dann gut 2 Liter am Tag davon trinken. Was wir nicht weitermachen sollten, wäre der Einlauf. Das soll der Darm natürlich wieder selbst machen. Das wird er auch können. besser als vorher. Wenn jemand das erste Fasten jetzt hatte und hatte vorher so einen Zivilisationsdarm, der nur raus, unten was rauslässt und oben was nachgestopft wird, dann müsste derjenige unter Umständen doch nochmal einen kleinen Einlauf machen, wenn morgen, übermorgen, überübermorgen in diesen ersten Aufbautagen nicht von allein der Stuhlgang losgeht. Dann kann das sein, dass der Organismus sozusagen wartet, bis der Darm wieder voll ist, ja, bis da wieder 5, 6 Kilo drin sind. Und dann hätte man eine Woche keinen Stuhlgang, das würde ich nicht abwarten. So schön ist es nicht, diesen Ballast im Darm rumzutragen. Ja, dieses leichte Gefühl, was ja jetzt bei den meisten wahrscheinlich in der Region ist, wäre ja schön zu erhalten. Also würde ich dann, ja, merkt, 2, 3 Tage kein Stuhlgang, spätestens 3, dann einen kleinen Einlauf machen mit kühlem Wasser. Nur so als Reiz. Und dann geht es in der Regel wieder los. Gut, dann kommen wir zu dem, was wir essen dürfen. Besten Sachen. Und nicht so weit weg vom Wasser eigentlich. Wir können alles Obst und Gemüse sofort essen, wenn wir wieder essen. Wir sollten nur es so flüssig kauen, dass es Saftcharakter hat. Dann können wir alles nehmen. Auch Banane. Muss man flüssig kauen. Das dauert einfach bei der Banane. Da muss man sich halt eine halbe Stunde Zeit nehmen. Aber ist auch nicht unbedingt empfohlen, mit der anzufangen. Also wirklich so kauen, dass es flüssig wird. Nicht nur schluckbar. Wir schlucken natürlich auch große Teile schnell. Wir schlingen ja ganz viel. Wirklich zurück zu dem alten Gedanken Mahlzeit und dann ist alles Obst geeignet. Hätte auch diesen guten Effekt, dass es im Basischen bleibt. Wenn die Verdauung nicht so ideal ist, dass man jetzt noch damit rumtut, dass es Blähungen gibt, Beschwerden, würde ich unbedingt zu diesem Vicolon raten. Die Chance wahrnehmen, nachdem die ersten beiden Stufen der Symbiose-Lenkung hier gemacht sind, durch unseren Fastenprozess, doch auch nochmal den Versuch zu machen, jetzt Symbionten einzuführen, mit denen man gut leben kann. Ja, der Grundgedanke wäre Zusammenleben, Symbiose. Und was daraus geworden ist, ist oft so eine Dysbiose. Ja, so gegeneinander. Und das kommt dann zu diesen Gasentwicklungen, geschwollener Bauch und diese ganzen Dinge. Da kann das helfen. Aber ich muss auch gleich dazu sagen, es ist nicht ein Heimspiel. Also so schnell ist eine Dysbiose nicht umgeformt in eine Symbiose. Das scheint was sehr, sehr Prägendes zu sein. Ist mir in diesen 3 Jahrzehnten mit diesem Thema sehr deutlich geworden. Also das kann man auch öfter machen. Und es sind ja auch einige in diesen Seminaren, die das auch erlebt haben, bestätigen können, dass sie über 4, 5, 6 solche Kuren dann doch einmal das hingekriegt haben. Jetzt mal bleiben ein paar mehr positive Symbionten und dann baut sich eine Verdauungsflora auf, die dem Leben förderlicher ist. Und wir brauchen die. Ja, da werden Vitamine produziert. Vitamin K zum Beispiel. Deswegen gibt man Babys das, spritzt man ihnen das, weil die noch keine Symbiose im Darm haben, wie wir sie haben. Also die Unterwelt, die ist da schon ganz wichtig. Wir können auch relativ schnell natürlich die anderen Kohlenhydrate nehmen, wenn wir sie gut kauen würden. Ja, wenn wir sie auf den Zustand kauen, wo das Take-Me ist, was wir ja jetzt alle haben, dass es praktisch so fein vermahlen wird von den Zähnen, dann können wir natürlich sehr schnell an alle Kohlenhydrate dran. Da kommt noch ein zweiter Punkt dann dazu. Ich würde unbedingt raten, wirklich nur vollwertige Dinge mal zu versuchen nach dem Fasten. Es ist das viel, viel bessere Leben. Es nährt uns viel besser, viel tiefer. Wir sind einfach nicht dafür gedacht, diese, ich weiß gar nicht, ob ich halbwertigen sagen soll, die sind eigentlich wertlos. Kohlenhydrate, raffiniert, sind nicht nur wertlos, sie sind schädlich. Diese ganzen Zunehmgeschichten also in den USA, das hat ja einfach damit zu tun, mit diesen Massen von raffinierten Kohlenhydraten. Das kann man sich so leicht ersparen. Also vieles haben wir gar nicht an Schrecklichkeiten. Kornsirup, das kennt kein Mensch bei uns, Gott sei Dank. Eine fürchterliche Form, sich fehl zu ernähren. Raffinierte Kohlenhydrate sind einfach wirklich schädlich. beim weißen Zucker ist das bekannt, der Mineralräuber, die Gefahren für unser Knochensystem, die liegen sehr stark in diesem Bereich. Und die Hauptgefahr ist natürlich Milch, Milchprodukte für das Knochensystem. Genau das Gegenteil von dem, was immer gesagt wurde. Also die Dinge, die wir zu uns nehmen, die sollten vollwertig sein. Das ist im Kohlenhydratbereich wirklich ganz wichtig. Wenn Sie Fleisch essen wollen, ist es so eine grundsätzliche Entscheidung, da ist es aus meiner Sicht gesundheitlich egal, ob Sie diese Massenproduktion zu sich nehmen oder versuchen, ein besseres Fleisch zu kriegen. Wenn Sie das permanent essen, kommt da so eine Belastung für den Organismus zusammen, das macht jetzt nicht mehr so viel aus. Wenn Sie allerdings was anderes machen, dass Sie nur alle 14 Tage mal ein Stück Fleisch essen, dann wäre das natürlich, würde das einen großen Unterschied machen. Aber wenn Sie von der Masse her da sehr viel nehmen, auch mit braunem Zucker, ja, wenn Sie da eine große Masse zu sich nehmen, wird das auch sehr schlecht. Da müsste man sich eher ein Stück reduzieren. Wenn Sie vollwertige Dinge besorgen, sind Sie im Kohlenhydratbereich bestens aufgehoben. Die sind natürlich etwas länger im Verdauungsprozess, was ja auch Sinn macht. Dann gibt es diese ganzen Insulinreaktionen nicht bei vollwertigen Produkten. Da muss man nicht Angst haben vor diesen Entwicklungen von Diabetes 2. Der kommt ja durch raffinierte Kohlenhydrate im Übermaß zustande. Und das braucht man nicht. Das muss auch niemand haben. Und ich kann sagen, bisher, ich kenne keinen einzigen Patienten, der das wirklich gewollt hat, dass sein Diabetes 2 nicht losgeworden ist. Durch Umstellung auf vollwertige Kohlenhydrate, ab und zu fasten, das muss man nicht haben. Das ist wie Rheuma, das ist eine Entscheidungssache. Lebe ich so verschlampt weiter, dann habe ich meinen Rheuma auch verdient, dann brauche ich auch nicht jammern darüber. Oder ich lasse das sein mit dem Rheuma, dann muss ich meine Ernährung umstellen, dann muss ich ab und zu mal fasten, dann kriege ich das los. Da kenne ich eine Ausnahme jetzt in 33 Jahren. Es war ein zahndürrer junger Mann mit einem unglaublich aggressiven Rheuma. Da ging das nicht in dieser Form. Aber ansonsten hat das immer funktioniert. Also die Vollwertigkeit ist was Wichtiges. Wir haben nichts anderes gelernt. Wir sind sehr langsam vom System her beim Lernen. Die Evolution, die hat einfach so lange Zeit. Müssen Sie sich vorstellen, wir haben 12.000 Jahre gebraucht, um überhaupt die Menschheit so weit zu kriegen, evolutionsmäßig, dass die Hälfte in der Lage ist, wenigstens das Ferment zu haben, um Milch abzubauen. Aber nur die Hälfte. Die andere Hälfte ist sowieso völlig außerstande, genug Laktase zu produzieren, um den Milchzucker, die Laktose abzubauen. Ansonsten sind wir in vieler Hinsicht wirklich nicht geeignet, diese Produkte zu uns zu nehmen. Das ist ein anderes großes Thema. Wir müssen artgerecht uns ernähren. Die Frage ist natürlich, was ist artgerecht? Wenn wir uns anschauen, gibt es viele Hinweise aus unserem Körperbau heraus. Also wir haben Schweißdrüsen. Das haben Fleischfresser zum Beispiel nicht. Deswegen hechelt der Hund. Der hat überhaupt keine Schweißdrüsen. Der muss versuchen, über seine Schleimhäute die Hitze loszuwerden im Sommer. Kennen alle diese hechelnden Hunde. Und von daher wären wir ein ganz auf Fleischlosigkeit gepolter Mensch. Wir sind allerdings von unserem Verdauungstrakt und vom Gebiss her eher ein Allesfresser mit einer ganz starken Tendenz zum Vegetarischen. Ja, wir haben kaum noch Reiszähne. Die Dreier sind sehr zurückgenommen. Vergleichsweise wenig Schneidezähne zu den Backenzähnen. Aber Gebiss und Verdauungstrakt wäre noch so der Hinweis, der uns am nächsten noch an diese Allesfresserzeit erinnert. Die haben wir sicher gehabt, also in der Eiszeit wird es anders nicht gegangen sein. Da haben die Menschen sicher jagen müssen. Und sie haben sicher nie Milchprodukte nehmen müssen, außer eben die Muttermilch. Tierische Milch ist immer Muttermilch. Und die eigene Muttermilch, die ist ideal. Wie der eigenen Mutter eben. Wie das bei der eigenen Art ist, wissen wir nicht so genau. Das Ammenwesen war vor der wissenschaftlichen Zeit. alle anderen Ersatzprodukte, da wissen wir, dass sie schlecht sind. Ziegenmilch hat viele Kinder umgebracht, das ist bekannt. Und Kuhmilch bringt heute viele Kinder um, aber vor allen Dingen Erwachsene. Das ist etwas, was mir erst in den letzten Jahren so klar geworden ist. Wer frühzeitig sein Leben schwierig machen will, setzt am besten auf Milchprodukte. Das ist der schlimmere Weg als Fleisch. Fleisch ist aus meiner Sicht auch schon eine große Zumutung, inzwischen auch wissenschaftlich wirklich sehr belegt. An einfachen Zahlen kann ich Ihnen das klar machen. Wenn Sie tierisches Protein zu sich nehmen, dann ist es immer eine Kriegserklärung an Ihre eigenen Systeme. Wenn Sie 3 oder 2,5 Eier in einer Woche essen als Mann, das ist nichts. Die Nadelstreifen, die ich so trainieren darf, die nehmen das schon zum Frühstück zu sich, ehrlich gesagt. 2,5 Eier, nämlich immer Rührei. Wer als Mann 2,5 Eier pro Woche zu sich nimmt, hat im Vergleich zu jemandem, der nur ein Ei alle 14 Tage isst. Das sind so Leute, wie ich früher war. Ich aß keine Eier, aber sie sind halt überall drin und dann kriegen sie in 14 Tagen ein Ei zusammen. Ja, wenn man die jetzt vergleicht, also hochgerechnet auf 14 Tage 5 Eier gegen ein Ei, dann erhöhen sie ihr Prostatakrebsrisiko um über 80%. Um über 80%. Ja, wegen 2,5 Eier die Woche. Wer das tut, kann das ja tun. Der braucht halt aber nur nie klagen in dem Bereich. Denn das ist heute eine große Studie mit vielen Teilnehmern. Kommt da raus. Die sind alle in diese Richtung. Milch macht die Osteoporose, die sie verhindern soll. In massivster Weise. In Ländern, wo es keine Milchprodukte kaum gibt, gab es keine Osteoporose. Japan zum Beispiel. Heute wird es sehr propagiert, die Milch in Japan, weil die wollen auch größer werden. Und das schafft man ja. Muss man schon auch sagen, diese Fülle von Milchprodukten, die führt eben auch dazu, dass wir hoch aufschießen, ja, sehr schnell wachsen die Kinder, dass die Mädchen mit 8 und 9 schon Periode haben, was übrigens ein Elend ist. Über die Hälfte der Mädchen hat unter 10 jetzt Periode. Da können die nichts mit anfangen, da können sie schlecht mit zurechtkommen in dem Alter. Also die geschlechtliche Reife, die kommt früher, wenn man Milchprodukte zu sich nimmt. Was auch ganz logisch ist, wenn man darüber nachdenkt. Und ich rede jetzt noch nicht über die Schadstoffe, die da drin sind, illegalerweise. Das ist noch eine andere Geschichte. Das kommt leider auch dazu. Sie nehmen über 80% aller Gifte über Tierprotein zu sich. Zeigen die Untersuchungen. Also es gibt natürlich besondere Orte, wo sich Gifte sammeln, das sind die Fische. Die Fische sind am Ende der Nahrungskette, weil sie alles Fleischfresser sind. Also Graskarpfen werden sie kaum essen. Und insofern sind die, was Gift angeht, besonders belastet. Heutzutage natürlich auch. Besonders. Auch jetzt so die Radioaktivität kommt noch dazu. Etwas, was man ja auch bedenken könnte. Da wären wir einfach nicht richtig informiert darüber. Damit müssen wir sich, glaube ich, auch abfinden. Wir reden nicht mehr von Fukushima, das ist vorbei. Es ist eben nicht vorbei. Da laufen 3 Kernschmelzen, die haben nicht mal einen Betonsarkophag oben drüber, wie Tschernobyl. Und die Erklärung ist völlig einfach. Japanische Ökologen sagen das natürlich auch ganz direkt. Die haben einfach nicht diese 10.000 Leute, die Gorbatschow nach Tschernobyl schicken konnte. Der hat einfach 10.000 Soldaten im Strahlenfeuer verheizt. Von denen lebt noch einer. Der wird ja ab und zu auch mal im Fernsehen gezeigt. Der Rest ist kaputt gegangen da dran. Die haben diesen Sarkophag gebaut, der jetzt schon wieder zerfällt. In Japan ist eine Demokratie. Wo sollen die hernehmen? Die kühlen diese 3 Kernschmelzen. Und vielleicht haben Sie das mal gesehen in Bildern, diese riesigen Wassercontainer, wo dieses kontaminierte Wasser jetzt aufgehoben wird. 17 Tonnen Wasser jede Stunde müssen Kühlwasser angewendet werden in Fukushima. Und dann bleiben diese riesigen, verseuchten Wassercontainer übrig. Und Sie haben die nicht gesehen, ich auch nicht. Wissen Sie, warum wir die nicht gesehen haben? Weil es die nicht gibt. Das fließt ins Meer. Da gibt es keine andere Möglichkeit. Japan verseucht dieses gesamte japanische Meer jetzt konsequent. Es bleibt nichts anderes übrig mit Radioaktivität. Und die andere Küste gegenüber ist natürlich Kanada, USA. Also wer an Meeresströmungen glaubt, kann sich das eh abschminken. Mit den Fischen. Sie können das sehr reduzieren, wenn Sie den übrigen Anteil, die knapp 20%, wenn Sie das aus vollwertiger Produktion nehmen, da können Sie relativ sicher sein, wenn Sie Dinge von einer Firma wie Demeter kaufen, da sind Anthroposophen dahinter, die versauen sich ihr Karma schon gar nicht dadurch, dass sie betrügen. Die sind ganz anders drauf. Ja, da kann man relativ sicher sein. Und kann man natürlich auch andere finden, die das auf verlässliche Weise machen. Das wäre eine ganz schöne Möglichkeit, sich da gut zu ernähren. Die Studien sind ganz, ganz eindeutig. Wir wissen das schon seit 20 Jahren. Fleisch macht Krebs statt Kraft. Fleisch ist eine Attacke auf die Gefäße. Und auch Biofleisch, das ist auch Fleisch. Und auch das Bio-Kalb wird natürlich nicht zu Tode gestreichelt. Das landet in der Regel im selben Schlachthof, hat auch Angst in sich. Da gibt es natürlich ein paar Ausnahmen, wie diese Hermannsdorfer Werkstätten, Glonn bei München. Das ist eine andere Geschichte. Die machen das von Anfang bis Ende in sehr bewusster, achtsamer Weise. Da wäre dieses Fleisch natürlich nicht so voller Stress und Angsthormone, weil diese Tiere in einem Ritual geschlachtet werden. Das ist anders. Aber es bleibt Tierprotein. Und von daher einfach sehr, sehr schädlich. Wissen wir seit diesen großen Studien aus USA, Colin Campbell, China Study, Courtney Edelstein, der hat Studien gemacht, der kann zeigen, in Aufnahmen, Röntgenaufnahmen, wie Gefäße, die schon zu waren am Herzen, wieder aufgehen unter einer pflanzlichen Ernährung. Das sind diese Studien, die Bill Clinton auch gelesen hat, deswegen der ja vegan lebt seit auch fast einem Jahr jetzt. Also wenn wir das zusammenfassen, müssen wir vollwertige Dinge zu uns nehmen. Ich würde Ihnen als Arzt raten müssen, dass Sie keine Tierproteine mehr zu sich nehmen. Wenn Sie das nicht schaffen können, würde ich Ihnen raten, das sehr zu reduzieren. Ja, mit jedem Ei, was Sie zusätzlich essen, erhöhen Sie dieses Prostatakrebsrisiko. Und natürlich nicht nur Prostatakrebs. Ja, das ist jetzt nur so eine Studie, die das genau untersucht. Mit jedem Händel, was Sie essen, erhöhen Sie die Belastung für Ihre Gefäße. Und die Gefäße entscheiden, wie alt wir sind. In der zweiten Lebenshälfte brauchen Sie uns nicht mehr im Pass nachschauen, wie alt Sie sind, dann müssen Sie Ihre Gefäße anschauen. Die sagen, wie alt wir sind. Da kann man mit 90 noch Bergtouren machen, so Modell Louis Trenker. Oder man kann mit 70 schon gehen, weil die Gefäße fertig sind. Man kann mit 60 schon gehen. Passiert ja auch. Schlaganfälle. Also, bei den Gefäßen müssen wir drei Dinge beachten. Nicht rauchen, keine gehärteten Fette und kein Tierprotein. Was Krebs angeht, kein Tierprotein. Ganz wichtig. Und natürlich keine anderen Kanzerogene. Aber die kommen natürlich, soweit wir es lenken können, auch übers Grillen und so weiter. Da werden ja Kanzerogene produziert dabei. Natürlich kann Ihnen das auch passieren, wenn Sie Gemüse grillen, wenn Sie das verkohlen lassen, geht das auch in so eine Richtung. Es wäre eine gute Chance, in so einen Bereich einzusteigen. Nach allen Erfahrungen ist Fasten die beste Umstimmung. Also könnten Sie ganz gut Nägel mit Köpfen machen. Wenn Sie das nicht hinkriegen, würde ich eben raten, dass Sie wirklich schauen, dass Sie, wenn Sie das brauchen, ab und zu sehr bewusst dann Fleisch essen. Was mir leid tut dabei ist, dass ich Ihnen das jetzt sozusagen natürlich auch ein bisschen verleide, weil wenn Sie dann Ihr Fleisch essen mit dem Bewusstsein, dass Sie jetzt Kanzerogene zu sich nehmen. Ja, Milch ist ein Kanzerogen und in jeder weiterverarbeiteten Form ist Milch ein Kanzerogen, da hilft nichts. Wenn dieser Begriff Sinn machen soll, müssen wir ihn für Milchprodukte verwenden, das gehört zu den ärgeren Kanzerogenen. Wenn Sie es dann trotzdem tun, dann haben wir jetzt leider einen gegenteiligen Effekt, der meinem Arztsein auch überhaupt nicht entspricht. Dann haben Sie nicht nur die Kanzerogene, sondern auch noch die Angst. die gute Lösung dabei ist, Sie müssen das nicht tun. Sie können da raus. Dann haben Sie weder die Kanzerogene, noch die Angsthormone, noch die Angst dabei. Da gibt es keinen Ausweg. Gibt es nur diesen schönen Satz der österreichischen Dichterin Ingeborg Bachmann: Die Wahrheit ist immer zumutbar. Die wusste ich auch nicht vor 3 Jahren. Also, da gibt es noch Bücher vom Essen, Trinken und Leben zum Beispiel, da sind ja auch noch widerwillig zwar, aber habe ich zugestanden, der Frau Neumeier, dass sie da ein paar Rezepte auch drin hat, wo dann ein Hähnchen dabei ist oder ein Fisch. Das war für mich auch eine blöde Erfahrung. Ich hätte es wissen müssen, weil persönlich habe ich es schon ewig nicht mehr gegessen und seit dem Abstillen auch keine Milch mehr zu mir genommen. Mein Körper wollte das gar nicht, da ekelt es mich davor. Gott sei Dank. Ich dachte aber, das ist eine Marotte, die ich viel habe. Auch das. Aber es ist gar nicht so, sondern der Körper wusste, das ist einfach verkehrt, Eier zu essen. Und jetzt haben wir das wissenschaftlich. Und dann muss ich es Ihnen auch sagen. Was Fette angeht, den letzten Punkt noch, da wäre es natürlich auch gut, wir nehmen gute Fette zu uns. Also da steht dann extra Vergine drauf auf dem Olivenöl. Das gibt es heute überall. Das ist nicht ein Problem. Und man sollte diese Industriefette, Livio, Mazzola und dieses Zeug entsorgen, falls man sowas noch hat. Da gibt es eigentlich keine Verwendung dafür. Also Sie können irgendeine Maschine schmieren damit oder so. Aber ansonsten gibt es keine Verwendung dafür im menschlichen Bereich. Das nennen wir so die 3 Grundaspekte: Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette. Das ganz Konkrete, was, wann, ab wann, das können wir uns dann oben Mittag der Sprechstunde noch anschauen. Da können Sie ja dann auch reden und Fragen stellen dazu. Das ist ja in dem Bereich auch wichtig.